Ich glaube, dass Geld wirklich in unserer Gesellschaft hier einen schlechten Stellenwert hat. Also so Sachen wie Geld verdirbt den Charakter, wenn du dir so Sätze mal anhörst. Oder ich achte heute auch auf die Dinge, die meine Mutter so sagt, wenn es um Geld geht. Und sobald jemand mehr verdient oder reich ist, dann geht das immer nicht mit rechten Dingen zu.
Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters
und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu unserem nächsten Feminist Podcast. Hier, freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast heute mitgebracht, eine spannende Frau. Wir führen ja heutzutage die Expertengespräche und nicht mehr reine Interviews. Und deswegen wirst du heute ganz viel erfahren über ja, ein ganz wichtiges Thema. Du merkst schon, ich betone es besonders, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Es geht nämlich um Finanzdienstleistung, aber auch vor allen Dingen Finanzbildung. Und das ist eine spannende Geschichte, weil wir wirklich hier das gar nicht so richtig von Anfang an gelernt haben, mal ja so richtig das Fach-Know-how zu verstehen oder auch wirklich für uns so nachzuvollziehen, dass wir auch etwas Gutes damit anfangen können. Und deswegen freue ich mich auf die Expertin und spannende Kollegin Ute Grebe-Thiel. Hallo Ute.
Hallo Monika, vielen Dank.
Das war eine dramatische Ankündigung, was? Ja, weil ich das auch wirklich so empfinde. Es ist ein sehr wertvolles Thema, ein wichtiges Thema, besonders für uns Frauen. Aber wir haben gerade im Vorgespräch schon gesprochen, dass du auch, es ist im Grunde egal, ob Männer oder Frauen, grundsätzlich ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Auf jeden Fall, ja.
Ich stelle dich ganz kurz vor. Du hast auch eine interessante Entwicklung hinter dir. Du bist ursprünglich Tierärztin.
Ja, genau. Ich wollte immer Tierärztin werden, habe das dann auch studiert nach dem Abi direkt und als ich fertig war, war mir klar, dass das nicht meins ist.
Auch interessant. Ja, das darf aber sein und wer weiß, wofür es einfach auch gut war, warum du es auch gelernt hast.
Ja.
Und dann bist du ja schon sehr, sehr schnell hier auch auf dein Thema gekommen, was dir eigentlich wirklich am Herzen liegt. Du bist seit 26 Jahren jetzt schon in der Finanzdienstleistung drin. Wie bist du dazu gekommen?
Im Prinzip ganz klassisch, wenn man das Geschäftsmodell von MLP, ich bin ja bei MLP, ist, dass wir an der Uni die Absolventen ansprechen, denen einen Mehrwert bieten. Das nennt man heute dann Content Marketing, also Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Gehaltsverhandlung, solche Dinge. Und dann eben unsere Dienstleistung vorstellen. Und ich bin damals in so ein Seminar gegangen als junge Tierärztin und habe dann die ersten Berührungen mit Versicherungen gehabt. Und die Referentin des Seminars damals war eine Biologin. Und dann habe ich die halt gefragt, Mensch, Sie sind Biologin, wie kommen Sie denn jetzt hier zu MLP und woher haben Sie Ihr Fachwissen vor allem? Und wir haben heutzutage eine Corporate University, also eine eigene Unternehmensuniversität und damals war das eben so, dass wir geschult worden sind ohne Titel. Aber ich habe mein ganzes Wissen dann eben von MLP und damals gab es eben auch so einen Probevertrag sozusagen, für ein Jahr schnuppern Sie mal rein und dann habe ich das einfach mal gemacht.
Also hättest du das nicht studiert, dann wärst du auch nicht da, also das war also der Weg sozusagen.
Genau, ich bin auf dieses Seminar halt gegangen, erstmal nur um mich um die Versicherungsthemen für meine als Tierärztin zu kümmern und habe dann aber mitgekriegt, was MLP für ein Unternehmen ist und dass eben auch Quereinsteiger dort anfangen können und dann habe ich war 24, als ich fertig war, ich war ziemlich jung. Dann habe ich gesagt, ein Jahr mehr oder weniger mache ich halt mal.
Wunderbar, okay, genau. Und dann bist du da eingestiegen in das Thema und ja, was hat dich eigentlich am meisten fasziniert an dem Thema Finanzen oder Finanzdienstleistung?
Das war mir damals, glaube ich, gar nicht so klar. Also ich habe in der TIHO, Tierärztliche Hochschule hier, habe ich immer mich durch den Stoff gequält. Ich habe da gesessen und das Nötigste gelernt und mich hat das alles nicht fasziniert. Ich habe aber in der Schule schon gerne Mathe-Leistungskurs gehabt. Also ich rechne einfach gerne und ich finde viele Dinge im Finanzen die erschließen sich nicht auf den ersten Blick, aber das meiste ist ziemlich logisch. Also auch die rechtlichen Aspekte und wie man eine Rente berechnet und so Sachen, das ist alles ziemlich mathematisch und das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe in den Schulungen bei MLP gesessen und habe die kaum nachgearbeitet und wusste das trotzdem. Also ich habe dieses Fachwissen lag mir einfach. Okay. Und von daher hat es dann gepasst. Also ich kann es gar nicht so genau fassen. Ich rechne gerne, ich baue gerne Konzepte und denke auch gerne mal so ein bisschen um die Ecke. Und deshalb... Ich dann hängen geblieben, ja.
Und warum glaubst du, ist das so schwierig, dass ja besonders Frauen, aber auch Männer, warum ist das Thema hier in Deutschland eigentlich so ein bisschen, naja, also schon fast negativ besetzt, ja fast, ne? Also wenn es um das Thema Finanzen geht und man hat so seine normalen Sachen, die hat man einigermaßen im Griff. Und aber so alles, was darüber hinausgeht, warum ist das so schwierig hier in Deutschland?
Ich glaube, dass Geld wirklich in unserer Gesellschaft hier einen schlechten Stellenwert hat. Also so Sachen wie Geld verdirbt den Charakter, wenn du dir so Sätze mal anhörst. Oder ich achte heute auch auf die Dinge, die meine Mutter so sagt, wenn es um Geld geht. Und sobald jemand mehr verdient oder reich ist, dann geht das immer nicht mit rechten Dingen zu. Und also ich glaube, dass einfach die Grundhaltung der Gesellschaft eher negativ ist, Geld gegenüber. Und dass deshalb auch manchmal einfach nicht hingeguckt wird. Also sich damit auseinanderzusetzen, das widerstrebt einem. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen idealistischer unterwegs ist, dann ist Geld immer noch, hat sowas Böses. Und ich glaube, dass es einfach nur ein Medium ist, also ein Mittel, wo wir unsere Gesellschaft mit organisieren. Und ja, wenn man das so ein bisschen gelassener sieht, kann man sich eben auch da reindenken und kann eben auch sich Mühe geben, seine eigenen Finanzen im Griff zu haben.
Also unglaublich, dass das wirklich so negativ besetzt ist. Es ist tatsächlich so, dass es wird ja auch sehr viel über den Wert der Person darüber definiert.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie ein Phänomen. Warum wird es eigentlich, wenn jemand sehr viel Geld hat, ist er scheinbar viel wert. Wenn ich kein Geld habe, bin ich nichts wert. Also wo kommt das denn jetzt alles her?
Das kann ich nicht beantworten, aber es ist ja zum Beispiel auch so, dass sämtliche sozialen Arbeiten eigentlich immer noch minder bezahlt sind. Und die Hausfrau und Mutter, die vielleicht 5 Kinder und das ist ein Fulltime-Job hat, wird finanziell erstmal gar nicht entlohnt. Also ich denke, das ist historisch gewachsen.
Ja, okay, genau.
Sehr tief drin in unseren Wurzeln.
Im Grunde ist es ja, Geld ist tatsächlich ein Tauschmittel. Also ne, man hat etwas und man bekommt einen entsprechenden Wert dafür, was der gleiche Wert letztlich ja irgendwie ist. Und klar, natürlich, ne, ist uns im Grunde jetzt auch egal, woher es kommt. Jetzt wollen wir einfach mal hinschauen, wie kann man das denn verändern? Das heißt, kann man denn auch, wenn man wenig Geld hat, zum Beispiel mehr Geld daraus machen? Wie funktioniert das? Erzähl doch mal.
Hier gibt es jetzt 2 Ansätze im Grunde. Also der erste Punkt ist, das ist nicht so mein Thema, aber ich beschäftige mich viel für mich damit, ist so Glaubenssätze und Einstellungen zu Geld. Also ich glaube, wenn man grundsätzlich seine Gedanken zu Geld verändert, dann kann man auch sein Einkommen und seine Möglichkeiten verändern. Mein Thema ist ja eher, wenn ich etwas anlege, wenn ich es spare, wie kann ich da eine möglichst gute, aber auch für mich sichere Rendite erzielen. Das sind zwei Dinge, die da zusammengekommen und was Einstellungen und Glaubenssätze angeht, gibt es andere Leute, die da viel intensiver unterwegs sind als ich. Ich bin dann eben diejenige, die sagt, okay, was kann man draus machen?
So,
und der erste Schritt ist mal die Sparrate. Also egal wie klein das Einkommen, dass man einen Teil davon weglegt.
Ja, das ist der erste Schritt. Schon oft gehört. Das sagen immer wieder alle und es ist einfach unglaublich. Also es nehme ich so wahr, dass viele... Ja, also es ist egal, ob die viel Geld haben oder wenig Geld haben, aber es wird meistens alles ausgegeben. Und das ist wirklich, man sagt ja auch von den Reichen sparen lernen, weil die das in der Regel, also die jetzt, also es gibt ja auch Reiche, die im Mangel sind, also die jetzt nicht, ne, sondern die wirklich, wo es wirklich immer mehr wird, dass man wirklich was zurücklegt. Welche Prozentzahl würdest du so empfehlen?
Also ich habe grob eine goldene Finanzregel. Das ist aber nur ganz grob, weil, ja, die gibt es.
Schön.
Weil letztendlich ist natürlich für jeden Haushalt das wieder einzeln. Also grob ist die Finanzregel, dass man von seinem Nettoeinkommen maximal 30% fürs Wohnen ausgibt. Maximal 30% für Konsum und Leben. Und 30% soll man sparen. Und 10% braucht man dann noch für die Versicherung und die Absicherung.
Das ist eine schöne goldene Regel.
Und die 30% sparen, die kann man dann aufteilen. Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich immer für 3 Töpfe bin. Für den Topf, der eben als Puffer fürs tägliche Leben zur Verfügung steht, dann der Topf für meine Ziele und Wünsche und der Topf für die Altersvorsorge. Und da kann man dann grob diese 30% wieder in je 10% aufteilen.
Das sagt bitte nochmal. Also einmal ein Topf ist für die Altersvorsorge.
Topf ist für Ziele und Wünsche.
Ziele und Wünsche auch
schön. Auto, Eigenkapital, Ferien, Urlaub, was auch immer. Und 10% für den Puffer, für den Notgroschen, falls mal Kühlschrank und Waschmaschine gleichzeitig kaputt gehen.
Ja, unglaublich. Und das setzt ja voraus, dass man mit seinem Geld plant. Also, dass man wirklich sagt, okay, ja, genau. Ich glaube, das ist der Hebel, ne? Vorausschau und Plan, hat mein Fahrlehrer auch schon immer zu mir gesagt, Vorausschau und Plan. Es macht absolut Sinn, dass ich mich irgendwann mal hinsetze und nicht darauf reagiere, auf das, ne, so, sondern agiere. Tatsächlich, dass ich ungefähr weiß, also bei Selbstständigen weiß man sich immer genau, aber so grob kann man das auch budgetieren. Ich habe viel für Finanzvorstände gearbeitet, in für viele Vorstände, für viele große Konzerne. Deswegen bin ich da witzigerweise immer bei Finanzvorständen gewesen. Also die Welt kenne ich da so ein bisschen ganz gut. Und und das ist hochinteressant, wenn man erstmal anfängt, wirklich von oben drauf zu schauen, also wirklich zu planen und sich emotional ein bisschen rauszunehmen und wirklich zu sagen, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, dann kommen da, jetzt bin ich in deiner Welt, ne?
Ja, genau.
Dann hat man dann natürlich schon eine bessere Chance, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe jetzt hier irgendwie mein Geld und ich gebe es jetzt irgendwie aus und verliere den Überblick darüber.
Ja.
Würdest du empfehlen, oder wie machst du das mit dieser ganzen Planung? Machst du ein Haushaltsbuch oder sowas? Gibt's sowas noch? Oder wie planst du das? Oder was würdest du Menschen empfehlen, wie sie mit ihrem Geld, wie sie das besser aufteilen können, wie sie damit besser umgehen können?
Also ich finde, ich habe das für mich auch umgesetzt, finde sensationell das Zwei-Konten-Modell.
Ah, okay.
Ich trenne variable Ausgaben von fixen Ausgaben. Und die variablen Ausgaben, das ist das große schwarze Loch. Oh, die Schuhe im Schaufenster, die waren so schön. Oder mal richtig lecker essen gehen, spontan. So. Und diese Summe pro Monat, die budgetiere ich mir. Das heißt, ich entscheide, wie viel Geld ich auf dieses Konto überweise, was für die variablen Dinge ist. Und nur mit dem Konto, auf das Konto greifen meine Karten zu. Und da hebe ich das Bargeld runter. Und wenn das leer ist am Ende des Monats, dann gehe ich eben nicht mehr essen. Und dann gibt es eben keine Schuhe mehr. Aber ich habe vorher entschieden, welche Summe im Monat für diesen Konsum zur Verfügung steht.
Das ist aber ein schönes Modell. Zwei-Konten-Modell finde ich sehr, sehr schlau. Das heißt, ich überlege mir im Vorwege, okay, Miete, all diese ganzen Versicherungen, das wird immer abgebucht monatlich.
Von dem ersten Konto. Fixkosten vom ersten Konto.
Da packe ich alles drauf, was irgendwie Fixkosten ist. Auch das, was irgendwie im halben Jahr mal so bezahlt werden muss und so. Das heißt, das kann man ja, das geht ja relativ schnell heutzutage auch, einfach mit denen so kommunizieren. Also wenn man da mal was ändern möchte, jetzt ein neues Konto macht, das geht jetzt alles über dieses Konto. Und das andere Konto kommt das rauf, was ich quasi frei zur Verfügung habe, mein Taschengeld.
Genau. Auf das Fixkostenkonto kommen auch alle Einnahmen. Die regelmäßigen, die unregelmäßigen, die Steuerrückzahlung, das Geschenk von der Oma, also alle Einnahmen wirklich auf das Fixkostenkonto und davon dann per Dauerauftrag das selbst definierte Budget auf mein Konsumkonto und das gebe ich dann aus. Und wenn ich nicht auskomme mit meinem Konsumgeld, muss ich mit mir selber in Vorstandsverhandlungen treten, ob das Budget erhöht wird oder nicht.
Okay.
Aber es schafft Bewusstsein, darum geht es. Es geht nicht darum, dass irgendjemand einem anderen vorschreibt, wie viel Geld er auszugeben hat. Es geht einfach darum, Bewusstsein zu schaffen.
Sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine Selbsterziehung sozusagen. Ja. Und genau das ist ja, glaube ich, auch das Thema, was ja auch grundsätzlich gefehlt hat, Erziehung beziehungsweise diese Bildung dazu. Ja. Und wir kennen das ja aus der Schule oder beziehungsweise auch aus der, wenn man sich die Welt einfach mal anschaut, je mehr Bildung, desto weniger Probleme gibt es, sagen wir mal so. Genauso ist das ja letztlich auch mit dem Geld. Und wenn wir dann niemals eine gute Bildung bekommen haben, sondern das nur so mitbekommen haben, wie man das so macht, dann kann das natürlich auch richtig auch mal schief gehen. So, ne? Ja. Und man kommt immer aus diesem Strudel irgendwie auch nicht raus, sodass man irgendwie immer, dass man immer das Gefühl hat, es ist zu wenig Geld da.
Genau.
Ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, genau das kann man wirklich ändern, indem man sagt, okay, da ist doch so und so viel Geld. Also das kann man einfach so regeln. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das so geregelt haben. Jetzt haben wir Geld, schon mal ein bisschen angespart, weil du hast ja gesagt, 30%, davon 10% letztlich auch Not. Also das heißt, jetzt fangen wir an, Vermögen aufzubauen. Auch ist es erstmal egal, welche Summe das ist, aber letztlich bin ich ja im Aufbau. Und jetzt ist die Frage, heutzutage das auf der Bank rumliegen zu haben, geht ja irgendwie gar nicht mehr. Das stimmt. Das heißt, was hast denn du da für Tipps für uns?
Ja. Also ich erkläre den Kunden dann immer das magische Dreieck der Geldanlage. Da gibt es auch eine Podcast-Episode von mir von und da gibt es auch ein kleines Video dazu auf YouTube. Also das kann man sich noch nachgucken. Das magische Dreieck sagt einfach, dass Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite, die drei Wünsche an die Geldanlage, dass die eben nicht gleichzeitig zu erreichen sind. Deshalb magisch. Man muss Prioritäten setzen. Es geht nicht alles drei auf einmal. Ein Kunde hat mal netterweise gesagt, das wäre ein tragisches Dreieck. Ja. Und jetzt muss man einfach diese drei Töpfe machen. Also für das tägliche Leben muss das Geld sicher sein. Wenn der Kühlschrank kaputt geht, brauche ich mein Geld. Und es muss täglich verfügbar sein. Und da bleibt letztendlich nur Girokonto oder Tagesgeldkonto und aktuell keine Verzinsung, quasi keine. Ja. Und mir muss aber bewusst sein, dass die Inflation an diesem Geld knabbert. Also auf dem Konto bleibt es stehen. Es sieht so aus, als ob es gleich bleibt. Aber es wird ja immer weniger. Ja. Und deshalb muss auf dieses Pufferkonto muss so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und das ist aber total individuell. Das muss jede Familie für sich selber entscheiden. Okay. Also als Selbstständige musst du Steuerrücklagen gehören, da auch mit drauf. Mhm. So. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, eine Mehrrendite zu erzielen. Variante 1, ich gehe an den Kapitalmarkt und nehme Schwankungen in Kauf. Mhm. Die Börse geht rauf und runter. Und sie geht kurzfristig, ist sie auch nicht prognostizierbar. Also ich halte es für Quatsch. Der eine Banker sagt dir, es geht noch weiter hoch. Der nächste sagt, nein, es wird einstürzen. Es ist nicht prognostizierbar. Langfristig folgt die Börse den fundamentalen Daten der Unternehmen. Wenn Unternehmen wachsen, wächst die Aktie. Aber kurzfristig, wenn irgendeine politische Aktion ist und das rutscht alles runter, das ist nicht vorhersehbar in meiner Welt. Mhm. Also muss ich mit Schwankungen leben und das kann ich eigentlich nur über Laufzeiten steuern. Also da muss ich meine Ziele genau mir klar machen, was kommt wann. Brauche ich das Geld wirklich schon nächstes Jahr oder wird es doch noch 5 Jahre liegen? Und dann kann ich über eine Aktienquote hier auch eine Rendite erzielen. Und bei der Altersvorsorge, da haben wir ja meist sehr lange Zeit. Ich jetzt nicht mehr so lange, aber okay.
Ja. Was?
Da ist eine höhere Aktienquote auf jeden Fall sinnvoll, aber da kommt dann vielleicht irgendwann auch nochmal die vermietete Immobilie ins Spiel als Kapital oder auch die eigene, wobei das mietfreie Wohnen ist ein bisschen Illusion, denn wenn man sich in jungen Jahren eine Immobilie kauft, dann ist die 30 Jahre später auch 30 Jahre älter.
Genau, da braucht es das neue Dach und so weiter, ja, genau.
Also als Altersvorsorge betrachte ich eher die vermietete Immobilie als Kapitalanlage, wo ich dann regelmäßig Mieteinnahmen habe. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, die Aktien auch im Mantel einer Versicherung, in einer Rentenversicherung anzulegen, wo ich dann auch noch steuerliche Vorteile genießen kann.
Wow, da gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch noch so eine alte Regel, die ich von zu Hause so mitbekommen habe, dass es wichtig ist, sein Geld zu verteilen. Also was du ja eben auch schon gesagt hast, also nicht jetzt auf eine Sache komplett zu bauen, sondern wirklich mehrere Möglichkeiten hat. Und dann kann man sich ja auch ein bisschen ausprobieren. Und dann, glaube ich, bekommt man ja auch ein Gefühl dafür, Mensch, erstmal, was liegt mir? Und zum anderen auch, was läuft ganz gut. Und ich habe auch immer die Sicherheit, okay, wenn eins mal irgendwie nicht so gut funktioniert, dann ist jetzt nicht meine Welt hier vorbei und ich bin komplett platt irgendwann, nur weil eine Sache nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Nun ist ja nicht jede Frau oder nicht jeder Mann eben, was wir ja schon gesagt haben, entsprechend gebildet. Das heißt, manchmal kennt man ja auch die Möglichkeiten nicht, die man wirklich so hat. Ja. Man weiß, es gibt Aktien, man weiß, es gibt alle möglichen Pakete, es gibt alles Mögliche. Aber ich glaube, dass da auch so eine Überforderung manchmal auch eintritt, dass man auch sagt, ja, so ganz viele Buffets und was esse ich denn jetzt so? Also was passt denn jetzt irgendwie zu mir? Wie komme ich denn da weiter? Es gibt ja auch sehr, ich sage jetzt mal, dubiose Finanzdienstleister, wo ich dann irgendwie auch, also man denkt, das ist alles super. Also wie kann ich mich orientieren? Wie finde ich seriöse Finanzdienstleister, die mich irgendwie ja gut beraten und betreuen?
Ja, das ist nicht so leicht. Also es gibt ja zwei Ansätze. Es gibt ja immer den Ansatz, so nach dem Motto, man liest 2 Bücher und macht alles selber. Ich glaube, dass man nach 2 Bücher lesen einfach nicht die Expertise hat, die jemand nach 20, 30 Jahren hat. Bevor ich zum Arzt gehe, google ich auch diverse Sachen. Ich habe mal Tiermedizin studiert, ich verstehe die Dinge auch. Nichtsdestotrotz kann ich mit dem Arzt natürlich nicht Schritt halten, ist klar. So, also von daher eine gute Beratung halte ich hier für sinnvoll. Aber ich würde auch die Grundregel gelten lassen, unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden haben.
Ja.
Also zumindest in dem Moment muss man das logisch finden. Man muss es später noch seinen Freunden erklären können. Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Aber in dem Moment muss man es verstanden haben. Und wichtig ist auch einfach, dass einem Vor- und Nachteile genannt werden. Es gibt nichts, was nur Vorteile hat. Es gibt immer Vor- und Nachteile und da muss man priorisieren. Und ich glaube, dass wenn Sie einen Berater haben, wo Sie das Gefühl haben, dass der nicht unbedingt Recht haben will, sondern dass der offen ist und sagt, es gibt diese Möglichkeit mit Vor- und Nachteilen und es gibt jene, entscheiden Sie, lieber Kunde, dass man dann gut aufgestellt wird und gut beraten ist. Und dazu muss der Berater aber auch alle Möglichkeiten haben. Also wenn Sie nur bei einer einzelnen Versicherung angestellt sind als Berater, liebe Kollegen da draußen, dann kann ich nur diese Versicherung empfehlen. Ich darf gar nicht sagen, dass ich eigentlich weiß, dass die andere Versicherung um die Ecke in dem Bereich einen besseren Tarif hat. Und von daher ist der Makler ganz wichtig im Versicherungsbereich. Und wir bei MLP, wir machen ja Bankdienstleistungen unabhängig und Versicherungsdienstleistungen, sodass mir es letztendlich egal ist, ob der Kunde jetzt eine Rentenversicherung nimmt oder einen Bausparvertrag oder einen Fondssparplan. Mhm. Ich habe alle drei Möglichkeiten und kann mich dann wirklich auf den Kunden einlassen.
Also das ist manchmal schon auch sinnvoll, auch mal zu einer größeren Finanzdienstleistung so zu gehen, um einfach auch nochmal die Seriosität natürlich letztlich auch zu unterstellen. Also ich finde, würde ich sagen, dass einzelne Berater jetzt nicht seriös sind. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Also was ist deine Empfehlung? Also du sagst ja klar, ne, du bist jetzt bei MLP, habe ich jetzt verstanden und so. Das ist natürlich logisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, seid ihr deutschlandweit unterwegs?
Ja.
Ah, okay. Also man kann sich da schon auch mal MLP auch mal gerne googeln, auch sich auch mal anschauen. Man kann sich auch dich auch noch mal anschauen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast auch zu dem Thema, diese Bildung ja letztlich auch noch viel mehr zu gewährleisten. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt, was du gerade gesagt hast. Dein Podcast heißt nämlich Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Genau. Und das ist ja genau das Thema, was du eben gesagt hast, dass wir das mehr verstehen dürfen. Warum ist das immer so schwer, dass man sich mit diesem Thema nicht wirklich auseinandersetzt? Das möchte ich nochmal wissen. Hast du einen Tipp, wie wir das mehr interessanter gestalten können für uns selbst? Also Lust machen auf dieses Thema, dass ich sage, boah, ja, jetzt habe ich Lust, hier meine Finanzen, mein Vermögen aufzubauen.
Also ich denke, wenn man anfängt, die Dinge zu verstehen, fangen sie auch an, Spaß zu machen. Also wichtig ist wahrscheinlich der erste Schritt und dann wirklich mal was nachlesen, mal einen Podcast hören und dann vielleicht mal in die Beratung gehen. Und Beratung hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also es gibt der Berater, der muss zu einem passen. Und selbst wenn der vielleicht nicht alles vom Markt anbieten kann, sondern nur eine geringe Auswahl, wenn der trotzdem ein gutes Konzept strickt und ein netter, vertrauenswürdiger Typ ist, dann ist auch das in Ordnung. Ja. Okay. Also ich glaube, mal den ersten Schritt gehen, damit anfangen und vor allem in diesen Beratungsgesprächen Fragen stellen. Also alles fragen, und wenn man dann zu Hause mit dem Ergebnis ist und dann kommt noch eine neue Frage, dann nochmal eine E-Mail schreiben. Ich habe oft mit Kunden auch erlebt, dass die sich gar nicht trauen. Dann machen sie es nicht oder rufen nicht mehr an, anstatt einfach nochmal nachzufragen. Also der Kunde hat ja jedes Recht, jede Frage zu stellen, und dann kriegt er auch eine Antwort. Wenn ich was nicht auf Anhieb beantworten kann, dann sage ich ihm das auch und sage, okay, ich kläre es für Sie und dann finden wir das heraus. Ja.
Wunderbar, ganz genau. Und ich glaube, also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass du auch ganz am Anfang gesagt hast, es fängt alles mit unserem Mindset ja letztlich an, mit unserer Einstellung. Ja. Und wie denke ich darüber, also positiv oder negativ? Ich glaube, die können wir, das ist der erste Hebel vielleicht auch. Also jeder Mensch kann wirklich Vermögen aufbauen, letztlich egal, wie viel man hat. Okay, jetzt, ne, also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, also jetzt trotzdem mit, wenn, also, ne, so, ich glaube, wir wissen, wovon ich jetzt spreche. Das heißt, wenn jemand wirklich Familie zu versorgen hat, vier kleine Kinder und wirklich Hartz-IV-Empfänger ist oder so, dann ist es natürlich auch schwieriger. Aber ich kann mir vorstellen, auch da ist es auch eine Frage verrennen. Also lieber das Thema jetzt nicht. Es geht letztlich um Vermögensaufbau. Ja. Und jetzt habe ich noch eine schöne Frage für dich. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, eine große Plakatwand zu bemalen in irgendeiner Form, Also New York, große Werbetafeln. Was würdest du entweder draufschreiben? Wie würde sie aussehen? Was würdest du auf diese Tafel malen, was die ganze Welt sehen kann?
Oh, schwierige Frage. Also ich habe ja auch in meinem Blog auf meiner Seite so ein paar Fotos. Ich finde die so hübsch mit diesen Gläschen, wo das Geld drin ist und die Pflanzen oben rauswachsen. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild schon mal gesehen hast. So ein Marmeladenglas mit Münzen drin und oben wächst ein Bäumchen heraus. Ich glaube, dieses Bild würde ich als Grundlage nehmen. Und ich denke, man muss, Geld ist Energie, das fließen muss. Und wir leben in einer Welt, wo Geld das Tauschmittel ist. Und wichtig ist halt hinzugucken. Also kümmert euch drum. Das würde ich da drauf schreiben.
Sehr gut, sehr gut. Das ist ein unglaublich gutes, ja, schon fast Abschlusswort, weil ich meine, da haben wir jeden Tag mit zu tun und wir vernachlässigen das dermaßen. Und also wir schreiben das jetzt auch in die Shownotes auch nochmal, wie der Podcast von dir heißt, auch die Verlinkung dazu, auch deine Website natürlich auch nochmal, dass wir alle Möglichkeiten auch haben, da einfach mal hinzuschauen und auch ja, etwas zu verändern, Vermögen aufzubauen. Und das ist uns wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir hier auch bei Feminist immer sagen, dass wir wirklich in allen Lebenslagen auch erfolgreich sein können und wollen. Und Geld ist ein so ein enorm wichtiges Thema. Und das gönnen wir wirklich jedem, jeder Frau auch wirklich von Herzen, auch jedem Mann natürlich. Also wirklich ja, finanziell unabhängig zu sein, um einfach viel mehr in die Freiheit zu kommen. Und das ist ja auch unser Motto hier von Feminist, welches da heißt Free Your Mind.
And the rest will follow.
Ich bin begeistert. Ute Grebe-Thiel, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ja wirklich schöne Expertengespräch. Wir haben viel gelernt. Wir haben eine goldene Finanzregel bekommen. Wir haben das Zwei-Konten-Modell bekommen. Wir haben das magische Dreieck bekommen. Wir haben noch so viel mehr bekommen. Herzlichen Dank für deine wertvollen Anregungen und Tipps. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute, bis bald. Tschüss.
Tschüss.